Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Schuss vor den Bug. Deutschland will die Schweiz auf die schwarze Liste der Steueroasen setzen. Frankreichs Präsident fordert mehr Staat in der Wirtschaft. Und Griechenland streikt. Die Regierung will zu viel privatisieren. Der Schweizer Wirtschaftsverband Economy Suisse redet von erfolgreichen Stromverhandlungen, aber nennt keine Details. Die irakischen Verlierer machen Terror in Afghanistan, Hintergründe der jüngsten Anschläge. Es wird kalt im Tessin. Die Skiorte sind bankrott und die Politik will nicht helfen. Und schließlich Wahltag vor einem Jahr. Was sich in der Schweiz bewegt hat und was stehen bleibt. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durrer und mit den Nachrichten Eva Gametta.
Die Schweizer Steuerpraxis gerät erneut in die Kritik. Deutschland und weitere OECD-Staaten wollen, dass die Schweiz auf eine schwarze Liste von sogenannten Steueroasen gesetzt wird. Nach einem Ministertreffen von 17 OECD-Staaten in Paris sagte der deutsche Finanzminister Steinbrück, die Zusammenarbeit der Schweiz sei in dieser Sache bisher ungenügend.
Die Schweiz bietet Konditionen an, die deutsche Steuerzahler dazu einladen, in Deutschland Steuern zu hinterziehen. Und insofern gehört die Schweiz in meinen Augen auf eine solche Liste, in der Tat, und zwar nicht in den grünen Bereich.
Auf der schwarzen Liste der OECD sind bereits Liechtenstein, Andorra und Monaco. Aus der Schweiz liegen erste Reaktionen vor auf die Forderung Deutschlands und weiterer OECD-Staaten. Ein Sprecher des eidgenössischen Finanzdepartements sagte, die Schweiz akzeptiere nur Entscheide, die von der gesamten OECD getroffen würden. Man widersetze sich der Forderung. Auch die Parteien FDP, CVP und SVP wehren sich gegen die Angriffe auf das Schweizer Steuersystem. Sie seien nicht gerechtfertigt. Die SP lässt ausrichten, die Schweizer Steuerpraxis stelle das Land in ein schiefes Licht. Vor dem Hintergrund der Finanzkrise schlägt EU-Ratspräsident Sarkozy vor, dass sich europäische Staaten an wichtigen Industrien beteiligen. Die europäischen Regierungen sollten Staatsfonds einrichten, die bei solchen Schlüsselunternehmen einsteigen könnten, sagte Sarkozy vor dem EU-Parlament in Straßburg. Sonst drohe wegen der tiefen Aktienkurse ein Ausverkauf an nicht-europäische Investoren. Außerdem fordert Sarkozy eine gemeinsame Wirtschaftsregierung für die Eurozone. Diese solle mit der Europäischen Zentralbank zusammenarbeiten und eine neue Geldpolitik entwickeln. Die britische Regierung hat weitere Hilfen angekündigt für kleinere und mittlere Unternehmen. So will der Staat künftig alle Rechnungen von kleinen Unternehmen schneller begleichen als bisher, damit die Firmen nicht in Geldnot kommen. Zudem will die britische Regierung in den nächsten 3 Jahren Firmen umgerechnet fast 700 Millionen Franken zur Verfügung stellen für die Weiterbildung von Mitarbeitenden. Der Internationale Währungsfonds IWF lobt die europäischen Regierungen und deren Rettungspakete für die Finanzwirtschaft. Die Krise bremse zwar das Wachstum stark und führe die großen Industrieländer an den Rand der Stagnation, so der IWF. Die abgesprochenen Rettungsbemühungen dürften aber sicherstellen, dass Europa vor dem Schlimmsten bewahrt werde. Altpreisüberwacher Rudolf Strahm hält das Hilfspaket für die UBS für eine Fehlkonstruktion. Denn bereits jetzt zeichne sich ab, dass die Auffanggesellschaft einen Teil der schlechten Wertpapiere abschreiben müsse, so Strahm im Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS. Er hält das europäische Modell für besser, bei dem der Staat selbst die Aktien maroder Banken übernimmt. Diese Aktien würden irgendwann wieder steigen und die Staaten könnten die Papiere mit Gewinn wieder verkaufen, so Strahm. Im Gegensatz zu Strahm begrüßen die kantonalen Finanzdirektoren die staatlichen Maßnahmen zugunsten der UBS. Diese seien zweckmäßig und für die Schweizer Volkswirtschaft unerlässlich. Wirtschaftsvertreter und Stromproduzenten haben sich auf Maßnahmen geeinigt gegen die angekündigten Strompreiserhöhungen von durchschnittlich 15%. Die Maßnahmen sehen vor, dass die nationale Netzgesellschaft Swissgrid weniger Geld verlangt, um den Strom durch die Netze zu leiten. Und die Zuschläge für Ökostrom sollen tiefer sein. Das Maßnahmenpaket soll am Freitag Bundesrat Moritz Leuenberger vorgestellt werden. Schweizer Firmen haben im vergangenen Jahr massiv mehr in die Forschung investiert. Insgesamt gaben Schweizer Unternehmen 2007 fast 21 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung aus. 20% mehr als im Vorjahr. Dies ergibt eine globale Innovationsstudie des Unternehmens Booth & Company. Damit liege die Schweizer Industrie bei weitem über dem internationalen Durchschnitt, heißt es weiter. In der Schweiz ist die Zahl der Aktionäre in den letzten 4 Jahren nicht angestiegen. Dies zeigt eine Studie der Universität Zürich. Heute besitzt gut ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung Aktien. Um das Jahr 2000 war es noch ein Drittel. In Griechenland haben Streiks den Verkehr und Teile der Wirtschaft lahmgelegt. Hunderttausende gingen auf die Straßen statt zur Arbeit. Schulen und Behörden blieben geschlossen. In Athen kam es am Rand einer offiziellen Kundgebung zu Zusammenstößen. Die Polizei ging mit Tränengas gegen randalierende Jugendliche vor. Der landesweite Streik richtete sich gegen Kürzungen der griechischen Regierung im Sozialbereich. Der frühere thailändische Ministerpräsident Thaksin ist zu 2 Jahren Haft verurteilt worden wegen Korruption. Es ist das erste Urteil gegen ihn in einer Reihe von ähnlichen Verfahren. Thaksin war beim Urteilsspruch selber nicht anwesend. Er war vor 2 Jahren nach Großbritannien geflohen. Zum ersten Mal in seiner 16-jährigen Geschichte hat das Disneyland in Paris einen Gewinn gemacht. Dieser beträgt 1,7 Millionen Euro, wie die Betreiberin des Themenparks mitteilt. Im Vorjahr hatte das Disneyland noch einen Verlust von 40 Millionen Euro ausgewiesen. Tennis. Beim Swiss Indoors in Basel ist der 3. Schweizer Spieler ausgeschieden. Jörg Bastl unterliegt in der 1. Runde dem Argentinier Juan Martín del Potro in 2 Sätzen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.185 Punkten minus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.126 Punkten minus 1,5%. Der Euro wird zu 1.5177 gehandelt, der Dollar zu 1.1576. Zum Wetter. Am Abend und in der Nacht gehen vor allem im Jura und am Nordrand der Schweiz gewittrige Schauer nieder. Morgen Mittwoch ist es meist bewölkt. Am Vormittag fällt im Westen und Süden teils kräftiger Regen. Bis zum Abend wird es auch im Osten nass. Die Schneefallgrenze sinkt allmählich bis gegen 1000 Meter. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 12, im Süden bei 16 Grad. Am Donnerstag bleibt es trüb und in den Bergen und im Süden fällt noch etwas Regen. Die Schneefallgrenze steigt wieder an. Die Temperatur erreicht im Norden mit Biese noch 9, im Süden 15 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen. Deutschland droht mit der Peitsche. Das Steuerparadies Schweiz ist wieder im europäischen Visier. Die Reaktion darauf? Pfeifen im finsteren Wald. Die Schweiz gibt sich gelassen, aber der böse Wolf ist nicht fern. Sarkozy und die kapitalistische Sinnkrise. Frankreichs Präsident will wieder mehr Staat in der Wirtschaft. Stoppt die Regierung, sonst verkauft sie die Akropolis. Griechenlands Bevölkerung protestiert gegen Privatisierungen. Die Senkung der Erhöhung. Der Strom werde nicht viel teurer, sagt die Economy Suisse, aber sie sagt nicht, warum. Importierter Schrecken. In Afghanistan sorgen Terroristen aus dem Irak für wachsende Gewalt. Auch die weiße Pracht ändert nichts mehr an der schwarzen Zukunft. Tessiner Skigebiete sind pleite. Und schließlich im Dossier die Schweiz 1 Jahr nach der Wahl. Warum Zürich Nord nicht mehr rot ist, ein Schauplatz mit Siegern und Verlierern. Und der Rückblick auf ein bewegtes Jahr, in dem sich hierzulande nichts bewegte. Die Finanzkrise bringt möglicherweise auch das Schweizer Bankgeheimnis zu Fall. In Paris jedenfalls waren sich die Finanzminister einer Reihe gewichtiger europäischer Staaten heute einig, es müsse endlich konkret etwas getan werden gegen Steuerhinterziehung im Ausland. Notfalls mit der Peitsche, sagte der deutsche Finanzminister Peer Steinbrück. Und wir haben es gehört, er meinte damit ausdrücklich auch die Schweiz. Aus Paris Philipp Schalkmann.
Die Fronten im alten europäischen Streit um Bankgeheimnis und Steuerhinterziehung haben sich zwar nicht verändert. Hier Belgien, Luxemburg und Österreich, die wie die Schweiz auf Zinsbesteuerung setzen und überzeugt sind, damit genug internationale Zusammenarbeit getan zu haben. dort die restlichen Europäer, allen voran Deutschland und Frankreich, die schon viel länger, viel griffigere Instrumente fordern, um ihre Steuerflüchtlinge im Ausland aufzuspüren. Doch die internationale Finanzkrise hat die Dynamik nun klar zugunsten der Letzteren verschoben. Die mehr wollen, ist der französische Budgetminister Eric Woerth überzeugt. Gleich wie sein deutscher Amtskollege Peer Steinbrück. Steueroasen für die Reichen seien nicht zu rechtfertigen, schon gar nicht unter den neuen Umständen.
Sie müssen sich vorstellen, bei uns zu Hause sind viele Menschen, die im Lichte der Finanzmarktkrise, vor dem Hintergrund von erheblich hohen Managergehältern, von Abfindungen, langsam verzweifeln an unserem Gesellschaft- und Wirtschaftsmodell und sich fragen, ob sie eigentlich die Dummen sind. Und da finde ich, ist die Politik auch auf internationaler Ebene aufgefordert, alle Bataillone in Gang zu setzen, damit wir Steuerbetrug und Steuerhinterziehung bekämpfen. Das ist die Aufgabe.
Und das ist auch die Botschaft der Ministerkonferenz in Paris, die von Deutschland und Frankreich gemeinsam einberufen worden war. Und an der Vertreter von 17 OECD-Staaten teilgenommen haben, darunter Japan, Großbritannien, Italien, Spanien, die Niederlande. Im Visier sind die Cayman Islands, die Bahamas und andere Offshore-Finanzplätze rund um den Globus, aber eben auch Finanzplätze in Europa, die sehr attraktiv sind für ausländisches Kapital, aber nach Überzeugung der Konferenzteilnehmer nicht sehr transparent. Monaco, Liechtenstein, Luxemburg etwa und die Schweiz.
La Suisse a fait des progrès. Nous le notons, mais nous devons aller beaucoup plus loin.
Die Schweiz habe zwar Fortschritte gemacht, anerkennt der französische Budgetminister Eric Woerth, aber bei weitem nicht genug. Das Bankgeheimnis müsse lockerer werden. Ein Dorn im Auge ist ihm, aber auch Steinbrück, weiterhin die Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug, die sich auf die Rechtshilfe auswirkt.
Die Schweiz ist nur bereit, mit uns zu kooperieren, wenn es Steuerbetrug gibt. Aber diesen Steuerbetrug meinen Steuerzahlern nachzuweisen, dazu bedarf es exakt der Information, die die Schweiz hat. Aber sie liefert sie mir nicht. Das ist das Problem.
Ein Problem, mit dem sich nun die Wirtschaftsorganisation OECD befassen soll, der auch die Schweiz angehört. Die verfügt bereits aus einem früheren Anlauf im Kampf gegen Steueroasen über eine schwarze Liste von nicht-kooperativen Staaten. Nur noch Liechtenstein, Monaco und Andorra sind im Moment drauf. Doch die OECD ist aufgefordert, die Liste bis zum nächsten Sommer zu erneuern. Das ist eine der Maßnahmen, mit denen die Minister Druck machen wollen. Und die Schweiz, ist Steinbrück überzeugt, gehört mit auf diese Liste. Von der Europäischen Kommission erwarten Steinbrück und Woerth, dass sie wie angekündigt schon in den nächsten Monaten die sogenannte Zinsrichtlinie überarbeitet. Das soll den Druck auch innerhalb der Europäischen Union verstärken. Im eigenen Land versprach der deutsche Finanzminister auch, das Finanz- und Zollrecht anzupassen. Er drohte etwa deutschen Steuerzahlern mit eidesstattlichen Erklärungen und Unternehmen mit Abzug von staatlichen Fördermitteln, wenn sie ihr Kapital auch in Zukunft am Fiskus vorbei im Ausland parkieren. Auch Österreich, Luxemburg und die Schweiz waren an die Ministerkonferenz in Paris eingeladen. Österreich hat offenbar gar nicht erst reagiert. Luxemburg und die Schweiz haben die Einladung zurückgewiesen.
Philipp Scholkmann. Im Finanzdepartement in Bern reagiert man gelassen auf die neuesten Vorwürfe des deutschen Finanzministers. Man sehe vorderhand keinen Anlass, darauf zu reagieren, erklärt ein Sprecher. Geäußert aber hat sich Robert Waldburger. Er ist Professor an der Hochschule St. Gallen und Experte für internationales Steuerrecht. Philipp Burkert.
Robert Waldburger hat bis vor 2 Jahren für die Schweiz die internationalen Verhandlungen zu Fragen des Steuerrechts geführt. Er kennt also den Druck auf das Schweizer Bankgeheimnis, den verschiedene EU-Staaten seit Jahren ausüben, bestens. Den neuesten Angriff aus Deutschland erklärt sich Professor Waldburger mit der internationalen Finanzkrise.
Ich beobachte, dass verschiedene Staaten die Finanzkrise, wo ja natürlich namentlich im Bereich Hedgefonds, aber auch strukturierte Produkte, Steuerparadiese eine nicht unproblematische Rolle gespielt haben, dass hier jetzt diese Verbindung hergestellt wird. Aber es ist natürlich nicht akzeptabel, dass man in diesem Zusammenhang die Schweiz im gleichen Atemzug als Steuerparadies bezeichnet.
Steuerparadiese nach OECD-Definition seien Staaten, die überhaupt kein eigentliches Steuersystem kennen würden. Auf der schwarzen Liste der OECD stehen deshalb, wie eben gehört, zurzeit nur gerade 3 Staaten, Andorra, Liechtenstein und Monaco. Dass der deutsche Finanzminister Peer Steinbrück die OECD dazu bringt, nun auch die Schweiz auf diese Liste zu setzen, hält Professor Waldburger für unwahrscheinlich.
Die Drohung ist wirklich nicht ernst zu nehmen, weil die OECD ist eine Konsensorganisation. Da müssen alle zustimmen und die Schweiz ist OECD-Mitglied. Und deshalb kann nicht der deutsche Finanzminister die Schweiz auf irgendeine Liste tun, ohne dass die Schweiz dem zustimmt.
Komme dazu, dass die Schweiz beim Straftatbestand des Steuerbetrugs die nötigen Informationen in einem bilateralen Abkommen zugesichert habe. Die Kritik aus Deutschland bezieht sich also auf die Tatsache, dass die Schweiz beim weniger schweren Delikt der Steuerhinterziehung nicht kooperiert. Hier treffe es zu, dass wir die internationalen Standards nicht erfüllten, räumt Experte Waldburger ein. Gut möglich also, dass Staaten wie Deutschland außerhalb der OECD weiter Druck auf die Schweiz aufbauen und mit bilateralen Sanktionen drohen. Möglichkeiten gibt es da viele. Bereits wurde in Deutschland die Kündigung des Doppelbesteuerungsabkommens mit der Schweiz in Erwägung gezogen. Damit, gibt Robert Waldburger zu bedenken, würde sich Deutschland allerdings auch selber schädigen.
Gerade dort gibt es natürlich bedeutende Unternehmen, deutsche Unternehmen, die in der Schweiz investiert haben. Und für die spielt das Doppelbesteuerungsabkommen eine erhebliche Rolle. Die würden nicht einfach tatenlos zusehen, wie Deutschland gegenüber der Schweiz dieses Abkommen kündigt.
Ob die Drohungen aus der EU tatsächlich Konsequenzen haben werden, ist also auch nach den starken Worten von Finanzminister Steinbrück offen.
Der Bericht von Philipp Burkhardt. Halbzeit im Halbjahr. Frankreichs Präsident Sarkozy, der gegenwärtige EU-Ratspräsident, trat heute vor dem Europaparlament auf und hielt eine Art State of the Union-Rede, eine Regierungserklärung. Er referierte über die letzten 3 Monate, vor allem über die Krise auf den Finanzmärkten. Und er skizzierte weitere Ideen, um wieder zu wirtschaftlicher Stabilität und zu Wachstum zu kommen. Welche sind das, fragte ich EU-Korrespondent Thomas Oberer.
Sarkozy hat eigentlich 2 Ideen heute präsentiert. Zum einen brauche die EU eine Art Wirtschaftsregierung innerhalb der Länder der Eurozone. Die EU-Staats- und Regierungschefs dieser Länder müssten sich eben regelmäßig treffen, um sich, das habe jetzt die Finanzkrise gezeigt, um sich auch in Fragen, die für das Wirtschaftswachstum und die Industrie wichtig sind, eben enger abzustimmen. Auf der anderen Seite, der 2. Vorschlag von Sarkozy geht in die Richtung, dass die EU-Länder jetzt Staatsfonds gründen sollen. Damit könnten sie sich dann in Krisenzeiten finanziell an wichtigen Unternehmen beteiligen, damit diese nicht ins Ausland verkauft würden.
Wenn man von Sarkozy den Begriff Wirtschaftsregierung hört, fühlt man sich erinnert an die Versuche des französischen Präsidenten vor etwa Jahresfrist, etwas mehr Einfluss, politischen Einfluss auf die Europäische Zentralbank zu bekommen. Hat das damit wirklich etwas zu tun?
Ja, Sie haben recht, es ist wirklich keine neue Idee von Sarkozy. Er möchte schon länger Einfluss auf die EZB bekommen. Zwar hat er heute noch einmal betont, die Unabhängigkeit der EZB, die sei unantastbar. Doch gleichzeitig kritisiert er schon länger die Politik der EZB, sich eben in erster Linie um die Preisstabilität in Europa zu kümmern, also eben eine Inflation zu verhindern. Sarkozy möchte, dass die EZB in Zukunft mehr auf die Politik hört, das heißt mit dem Anpassen des Leitzinses eben auch das Wirtschaftswachstum fördert, ganz ähnlich wie das eben die Notenbank in den USA tut. Und mit dieser Wirtschaftsregierung, da wünscht er sich eben, dass die engere Absprache zwischen den EU-Ländern dazu führt, dass sie mehr Gewicht bekommen gegenüber der EZB.
Und dann eben auch die stärkere Rolle des Staates, wenn es um den Schutz der eigenen Industrie geht. Das klingt eigentlich bereits nach Verstaatlichung. Sind solche Ideen auch bei der politischen Rechten plötzlich salonfähig?
Ja, sie scheinen langsam aber sicher salonfähig zu werden. Noch vor ein paar Wochen, da wäre ja nur die Diskussion darüber schon fast kaum denkbar gewesen. Jetzt hat aber die Finanzkrise gezeigt, dass eben im Notfall der Staat einspringen muss, wenn der Markt nicht mehr alles von alleine regeln kann. Wobei man auch aufpassen muss, was wirklich hinter der Schlagzeile Verstaatlichung steckt. Es geht Sarkozy nicht darum, dauerhaft die Kontrolle über wichtige Unternehmen auszuüben, sondern vor allem darum zu verhindern, dass die Firmen eben billig ins Ausland verkauft werden, wenn die Aktien in den Keller sinken. Das heißt, die EU-Länder würden sich einkaufen, aber so rasch als möglich, wenn alles gut läuft, so rasch als möglich mit Gewinn wieder aussteigen.
Sie haben es bereits angetönt, Sarkozy macht keine grundsätzlich neuen Vorschläge. Versucht er einfach, die Krise zu nutzen, um französische Positionen durchzuboxen?
Ja, was Sarkozy heute auch schon in den letzten Tagen und Wochen präsentiert hat, das sind bei genauer Betrachtung urfranzösische Ideen. In Frankreich hat der Einfluss des Staates auf die Industrie Tradition. Entsprechend locker kommen Sarkozy solche Vorschläge über die Lippen. Es geht ihm eben darum, die nationalen Firmen zu schützen, um nicht bei den eigenen Wählerinnen und Wählern Kredit zu verspielen, wenn schlussendlich Arbeitsplätze gefährdet sind. Und mit der Idee, eben gegenüber der EZB mehr Einfluss zu bekommen seitens der Politik, dabei möchte Sarkozy eben auch in Krisenzeiten einen Hebel haben, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, denn auch das würde ihm wiederum selber mehr Spielraum geben, um von eigenen Problemen abzulenken.
Was man vom französischen Präsidenten, aber nicht nur von ihm in den letzten Tagen und Wochen hörte, klingt fast etwas nach Nachkriegszeit. Neue Weltfinanzordnung, Bretton Woods-Institutionen, Institutionen neu gründen, mehr Protektionismus und so weiter. Sind da Mehrheiten denkbar in der EU?
Das ist schwierig zu sagen im Moment, aber ich denke tatsächlich, es sind Mehrheiten möglich in Zukunft. Es gilt eben eines, das Sarkozy heute auch noch mal gesagt hat, Europa und wohl auch der Rest der Welt, Europa ist nach dieser Finanzkrise nicht mehr dasselbe wie vorher. Sarkozy und andere EU-Politiker sprachen heute gar davon, dass eben der Kapitalismus bei den kommenden internationalen Finanzgesprächen neu definiert werden müsse, dass ja fast eine Ungeheuerlichkeit für die doch mehrheitlich bürgerlichen, konservativen Regierungen in Europa. Im weitesten Sinne kann man also schon sagen, es herrscht eine Art Sinnkrise in der EU, in Europa mit einer klaren Botschaft. Der Staat wird wieder wichtiger, es braucht neue Spielregeln. Europa will damit natürlich auch seine Idee der sozialen Marktwirtschaft international wieder neu salonfähig machen.
Das waren die Einschätzungen unseres EU-Korrespondenten Thomas Oberer. Während Nicolas Sarkozy also an der Teilverstaatlichung von wichtigen Industrien herumstudiert, treibt das EU-Mitglied Griechenland seine Privatisierungspläne weiter. Dagegen und gegen die steigenden Lebenshaltungskosten haben die Gewerkschaften heute mit einem Generalstreik protestiert. Aus Athen der Bericht von Werner van Gent.
Die Stimmung war kämpferisch heute Mittag auf dem zentralen Athener Syntagmaplatz. Es reicht, skandierten die rund 15.000 Menschen und stoppt die Regierung, sonst verkauft sie sogar noch unsere Akropolis. Gemeint ist die Privatisierungswelle, die in Griechenland ungebremst weitergeht, auch wenn die internationale Wirtschaftslage eigentlich in eine andere Richtung deutet. Betroffen ist zum Beispiel die finanziell schwer angeschlagene staatliche Fluggesellschaft Olympic Airlines. Wenn nicht schnell ein Käufer gefunden wird, muss die traditionsreiche Fluggesellschaft schließen, und zwar endgültig. Die Europäische Union akzeptiert keine weiteren Zuschüsse der Regierung für das Unternehmen mehr. Eine weitere Forderung der Demonstranten: der Minimallohn soll von 701 Euro auf 1400 Euro angehoben werden. Alle wissen es, auch nach einer Verdoppelung würde der Minimallohn nicht ausreichen, eine Familie einen Monat lang über Wasser zu halten. Deshalb gehen schon jetzt die meisten Griechinnen und Griechen einer Zweitbeschäftigung nach. Die kämpferische Stimmung am Syntagmaplatz heute kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die Gewerkschaften keinen Ausweg aus der Misere aufzeichnen können. Neben der internationalen Wirtschaftskrise leidet Griechenland an schweren strukturellen Schwächen. Die Aufnahme Bulgariens und Rumäniens in die EU hat vor allem im Norden des Landes zu einer regelrechten Deindustrialisierung geführt. Die neuen Mitglieder haben niedrigere Löhne und weniger Bürokratie und sind deshalb attraktiver als Griechenland. Am schwersten trägt die griechische Wirtschaft aber am völlig maroden Sozialsystem. Die konservative Regierung von Kostas Karamanlis hat zwar eine Sanierung beschlossen, doch diese wird das System kaum vor dem Kollaps retten können. Zyniker sagen inzwischen, der einzige Wirtschaftszweig, der noch Wachstumsraten aufweise, sei die Korruption. Da versucht die gegenwärtige konservative Regierung offenbar mit allen Mitteln, ihre sozialistische Vorgängerin in den Schatten zu stellen. Entsprechend aufgebracht waren die Demonstranten und Demonstrantinnen heute Mittag. Immer wieder skandierten sie: die Regierung habe das Land zu einem Bordell gemacht. Über den Erfolg des Streiks gehen die Meinungen auseinander. Die Gewerkschaften sprachen von einem fast 90-prozentigen Erfolg. Von einem 24-stündigen Generalstreik im eigentlichen Sinne kann aber nicht die Rede sein. Die Fluglotsen legten ihre Arbeit 4 Stunden nieder, was zwar zu Verspätungen, nicht aber zum Zusammenbruch im Flugverkehr führte. Die Metro blieb am Morgen geschlossen und wird auch heute Abend keine Personen transportieren. Geschlossen blieben sämtliche Ministerien und öffentlichen Ämter. Zu tun hatte dafür am späten Nachmittag die Polizei, weil Mitglieder der Anarcho-Szene die Kundgebung zum Anlass genommen hatten, ihre Wut gegen den Staat auf die Schaufenster in der Innenstadt umzulenken.
Werner van Gent. Die Strompreise in der Schweiz sollen doch nicht explodieren, wie das angekündigt oder angedroht wurde. Der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse hat heute mitgeteilt, er habe sich nach mehreren Gesprächen mit Stromproduzenten und Verbrauchern auf konkrete Maßnahmen zur Senkung der Strompreise einigen können. Allerdings beim genaueren Nachfragen bleibt von den konkreten Sofortmaßnahmen nicht viel übrig. Monika Binotto.
Economy Suisse-Präsident Gerold Bührer zeigte sich heute Morgen zufrieden und erleichtert. Er habe Bundesrat Moritz Leuenberger, der am nächsten Freitag eine Aussprache mit allen Beteiligten zu den Strompreisen durchführt, eine gute Grundlage liefern können.
Aber ich glaube, dass die Arbeitsgrundlage, die wir jetzt zusammen erarbeitet haben, eine sehr wichtige Entscheidungshilfe sein wird.
Allerdings, bei genauerem Hinsehen zeigt sich, vieles bleibt unklar. Erster Punkt, die nationale Netzgesellschaft Swissgrid soll die Gebühren senken. Um wie viel, das schreibt das Papier nicht vor, und fragt man bei Swissgrid nach, heißt es, Gebühren senken, das sei nicht möglich. SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner meint deshalb, auf Freiwilligkeit könne man nicht hoffen.
Jetzt muss endlich der Bundesrat die Verordnung ändern und diese Dinge festlegen. Und auf Freiwilligkeit in dieser schwammigen Form würde ich sicher nicht zählen.
Auch die Economie Suisse hofft nicht einfach auf Freiwilligkeit und verlangt vom Bundesrat, dass er mit einer Verordnung eingreift. Zweiter Punkt, für Ökostrom soll es vorübergehend weniger Geld geben. Auf die Preise dürfte sich das allerdings nur schwach auswirken. Dritter Punkt, es soll geklärt werden, ob und ob zu Recht Anlagen ein zweites Mal amortisiert werden. Das überprüft die Elektrizitätskommission ElCom aber sowieso. Vierter Punkt, und hier wird's konkret, die Stromgroßverbraucher sollen kurzfristig nicht mehr bezahlen müssen. Für SP-Nationalrat Rudi Rechsteiner der falsche Weg.
Ja, die Frage ist eben, ob die Großverbraucher jetzt einfach versuchen, den schwarzen Peter auf die Haushalte zu schieben. Das würden wir ablehnen.
Man müsse Lösungen für alle suchen. Und die gäbe es nicht auf freiwilliger Basis. Davon ist auch FDP-Nationalrat Otto Ineichen überzeugt. Man könne am Freitag zwar nochmals am noch grösseren runden Tisch mit Bundesrat Moritz Leuenberger diskutieren, aber...
Ich bin überzeugt, dass der Bundesrat durchgreifen muss, und ich bin auch überzeugt, dass er durchgreift.
Der Bundesrat könnte per Verordnung dafür sorgen, dass die Stromproduzenten ihre Anlagen nicht ein zweites Mal amortisieren, und könnte damit den Strompreis deutlich weniger stark ansteigen lassen. Otto Ineichen und Rudolf Rechsteiner haben beide entsprechende Vorstöße eingereicht. Bei allem netten Reden miteinander sei von den Stromproduzenten nicht viel zu erwarten, ist Otto Ineichen überzeugt.
Das Verhalten der Strombarone ist unverzeihlich und darf vom Bundesrat nie akzeptiert werden.
Immerhin verlangt auch die Economie Suisse, dass der Bundesrat, falls es nicht anders geht, auch bei der doppelten Amortisation eingreifen soll.
Das war der Bericht von Monika Binotto im Echo der Zeit. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Terroristische Verschiebung, Verlierer des irakischen Widerstands werden in Afghanistan aktiv. Schnee allein hilft nicht mehr. Tessiner Skiorte stehen vor einer düsteren Zukunft. Und im Dossier die Schweiz ein Jahr nach den Wahlen. Ein Lokaltermin und die politische Analyse. Am Wochenende massakrierten Terroristen 30 afghanische Zivilisten. Ein schreckliches Blutbad. Und nicht das einzige der letzten Tage. Soldaten, Kinder, eine Hilfswerkmitarbeiterin, ein Spitzenpolitiker. Die Liste der Opfer ist lang. Und jener der Täter scheint immer länger zu werden. Denn immer mehr ausländische Terroristen strömen ins Land, sehr oft offenbar islamistische Extremisten, die bisher im Irak gekämpft haben und die nun in Afghanistan das Kampffeld sehen, auf dem sie siegen können. Aus Kabul berichtet unser Sonderkorrespondent Fredrik Steiger.
Kein Tag, an dem die afghanischen Fernsehnachrichten nicht mit einer Serie von Meldungen über Anschläge beginnen. Diesmal geht es um einen Angriff auf italienische Soldaten in Herat. Dabei werden weniger als 10 Tote kaum noch gemeldet, sofern sich kein Ausländer darunter befindet. Der Krieg in Afghanistan wird flächendeckend und immer brutaler. Ein Grund dafür ist, dass immer mehr zu allem entschlossene fanatische Kämpfer aus dem Irak nach Afghanistan kommen, um hier ihren Dschihad zu führen. Humayun Hamidzada, Chefsprecher des afghanischen Präsidenten, sieht darin gar die Hauptursache für die wachsende Gewalt. Offenkundig versammelten sich Terroristen aus aller Welt in Afghanistan. Die terroristischen Taten würden außerhalb Afghanistans geplant, von außerhalb finanziert und sogar von Nicht-Afghanen verübt, von Arabern, Zentralasiaten oder Pakistanern. Seit die Amerikaner die Lage im Irak allmählich besser kontrollieren, haben es Terroristen dort schwerer. Davud Moradian, Chefstratege im Außenministerium, sieht Afghanistan daher in doppelter Hinsicht als Opfer der Geschehnisse im Irak. Zuerst hätten die USA-Truppen aus Afghanistan abziehen müssen, als sie den Krieg im Irak begonnen hätten. Deshalb hätten sich die Taliban neu formieren können. Nun schwappe die irakische Gewalt in sein Land über. Zum einen, weil sich die Taliban von der unglaublichen Brutalität der Terroristen im Irak beeinflussen ließen, zum anderen, weil diese im Irak gestellten Gewalttäter selber nach Afghanistan kämen. Besorgt ist auch der kanadische General Richard Blanchet vom Kommando der NATO-Schutztruppe.
Nous avons bien sûr des sources de renseignements qui nous informent de la langue parlée et c'est toujours
aufgrund von Geheimdienstquellen wisse man, dass immer mehr ausländische Terroristen kämen. Man merke das auch, wenn Terroristen geschnappt würden. Die afghanischen Verhörführer bräuchten nämlich oft Übersetzer, weil die Attentäter gar nicht die Landessprachen sprechen. Leider strömten Gewalttäter problemlos ein über die löchrige Grenze von Pakistan. Äußerst kritisch sieht diese Entwicklung auch Joanna Nathan, die das Kabuler Büro der Denkfabrik Crisis Group leitet und das Land seit vielen Jahren kennt. Die Welt müsse erkennen, wie wichtig es sei, in Afghanistan auch militärisch präsent zu bleiben. Es sei nicht nur eine Hypothese, sondern drohende Realität, dass das Land am Hindukusch erneut zum Aufmarsch-, Rekrutierungs- und Ausbildungszentrum für den internationalen Terrorismus werde, falls sich die Gesetzlosigkeit weiter ausbreite. Der afghanische Politikanalyst Ali Yavar Adili gibt freilich eines zu bedenken.
Afghan government and international community should try to focus more.
Die afghanische Regierung wie die internationale Gemeinschaft dürften angesichts der importierten Attentäter nicht die lokalen Wurzeln des Terrorismus übersehen.
The bitter pill that we have to swallow, that we have indigenous Taliban militants, and this is more dangerous.
Man müsse die bittere Pille schlucken, dass Afghanistan selber immer mehr Taliban Gewalttäter produziere und diese lokal Rückhalt fänden. Auf Dauer sei das die noch größere Gefahr als die importierte Gewalt. Gewalt von außen, Gewalt von innen, es bleibt einstweilen nur die triste Erkenntnis, Afghanistan kommt nicht zur Ruhe.
Die Wintersaison steht vor der Tür. In den Skiferienorten hofft man auf viel Schnee. Im Tessin aber hoffen verschiedene Wintersportzentren zuerst auf viel Geld. Der Tessiner Grossrat beschäftigte sich heute mit diesem Wunsch. Nötig wurde die Dringlichkeitsdebatte durch die erneut dramatische finanzielle Lage in den Skigebieten Bosco Gorin, Airolo und Cari. Der Tessiner Staatsrat wollte sie nicht einfach schließen, sondern suchte einen Kompromiss, aber nicht einmal der hatte im Grossrat eine Chance. Tessin-Korrespondent Alexander Krass.
Die napoleonischen Milizen aus dem Legnotal gibt es seit Jahrhunderten. Und heute standen sie mit ihren roten Uniformen, den goldenen Tressen und den Fahnen Spalier am Eingang zum Tessiner Parlament. Zusammen mit Schulkindern und Einwohnern aus dem Legnotal. So wolle man zeigen, dass es das Legnotal noch gäbe. Und wie, sagt eine Frau.
Il futuro della valle, di sicuro, avrebbe delle conseguenze abbastanza catastrofiche sulla valle, credo.
Es gehe um die Zukunft des Tals, sagt ein junger Mann. Die Schließung der Skistationen hätte katastrophale Auswirkungen, fürchtet er. Genau vor einem Jahr hat das Tessiner Parlament mit einer 800.000 Franken Bürgschaft den Konkurs der Skistationen in Bosco Gorin und in Cari knapp abgewendet. Ein Jahr später hält eine Studie jetzt fest, das Kundenpotenzial im Tessin sei zu klein für 5 Skigebiete. Wegen des Klimawandels werde die Hälfte der Tessiner Skigebiete künftig nicht schneesicher sein. Die finanzielle Lage der Betreiber sei dramatisch. Darauf zog der Staatsrat die Notbremse. Er wollte nur noch das verkehrsgünstig gelegene Skigebiet in Airolo subventionieren. Finanzdirektorin Laura Sadis. Der Staatsrat wolle jetzt eine Übergangszeit einräumen, maximal 2 Jahre, in denen die Skistationen ihre finanzielle Basis stärken oder umstellen könnten auf Sommerbetrieb. Der Vorlage schien eine politische Mehrheit sicher, bis zum Auftritt von Giovanni Frappolli. Frappolli ist der umstrittene Seilbahnkönig, der die Anlagen in Bosco Gorin, in Cari und in Airolo beherrscht. Ihm wird Subventionsbetrug vorgeworfen. Ob der Überbrückungskredit hinausgeworfenes Geld sei, wollte der Teleticino-Moderator vor einer Woche von Frappolli wissen. Klar sei das hinausgeworfenes Geld, antwortete Frappolli, wenn die Regierung darauf bestehe, dass Bosco Gorin auf Sommerbetrieb umstelle. Genau das war aber die Grundidee. Und so warf die FDP das politische Steuer herum. FDP-Fraktionssprecher Christian Witter im Grossrat heute.
Il gruppo parlamentare del PLR ritiene che non ci siano più le premesse
Für die FDP seien die Voraussetzungen nicht mehr gegeben zur Gewährung eines weiteren Überbrückungskredits, sagte Witter. Der Kredit würde die Probleme nicht lösen und schon am Ende der nächsten Saison werde man vor der nächsten Krise stehen. SP-Präsident Manuele Bertoli blickte zurück auf Jahre nicht eingehaltener Versprechen. Man müsse ehrlich sein, auch mit den Talbewohnern, so könne es nicht weitergehen. Eine große Zahl Redner hat sich zur Debatte eingetragen. Die CVP will nicht, dass die Täler allein gelassen werden. Eine Mehrheit aus Lega, FDP und SP will aber Nein sagen zum Überbrückungskredit. Andrea Giudicelli aus dem Pleniotal hat seine Ski mitgebracht auf die Zuschauertribüne im Großrat. Man habe viel gehört über die Skandale der Frappolli-Bahnen, sagt er. Vergessen gingen dabei Verhältnisse wie die im Pleniotal, wo Freiwillige in Gratisarbeit ein gutes Angebot schüfen. Im Pleniotal sei man ungünstige Entscheidungen gewohnt, sagt Giudicelli. Etwas anderes sei man aber auch gewohnt, in die Hände zu spucken und weiterzumachen.
Der Bericht von Alexander Grass. Es ist jetzt dann gleich mal 18.37 Uhr, Zeit fürs Dossier. Heute ist der 21. Oktober. Vor einem Jahr war auch der 21. Oktober, die Schweiz aber war eine andere und beschäftigte sich mit einem ganz anderen Thema als heute. Sie wählte ihr Parlament. Die Sozialdemokraten erinnern sich ungern daran, denn sie haben vor einem Jahr ziemlich eingesteckt. Große Siegerin war die SVP. Und seither, was ist passiert? Sonja Schmidmeister hat sich im zürcherischen Schwammendingen auf Spurensuche gemacht. Die einstige rote Hochburg ist heute fest in den Händen der SVP.
Im Zürcher Stadtkreis 12 in Schwammendingen sind SVP und SP mit Abstand die beiden stärksten Parteien. Doch das Gewicht hat sich deutlich zugunsten der SVP verschoben. Bei den letzten Wahlen verlor die SP fast 6%. Das löste Frust aus, aber auch Lust, sagt Lokalpolitikerin Dorothea Frey.
Es ist wie beides. Also mal der Schock, dass wir verloren haben bei den Wahlen, dass das so viel ausgemacht hat, das ist der Schock. Und wo man auch das Gefühl hat, ja, was bringt's? Und auf die andere Seite heisst nein, jetzt erst recht.
Die SP reagierte mit Umfragen und Wahlanalysen und stellte etwas lapidar fest, dass das einst klassische Arbeiterquartier halt konservativer geworden sei und dass plakative Parolen besser ankämen. Verschiedene Umstände seien schuld an der Niederlage, nicht das Engagement, versucht sich die SP den Wählerverlust zu erklären.
Wir engagieren uns sehr fürs Quartier, wir nehmen Quartierthemen auf, die sie auch in dem Parlament heftig vertreten. Nein, wir haben nicht geschlafen.
Erfolg lässt sich leichter erklären als Misserfolg. Für Christian Mettler, Kantonsparlamentarier und Präsident der SVP Schwammendingen, ist klar.
Wir verfolgen geradlinig unsere Parteiinteressen. Wir haben unser Parteibuch, wo wir hier in Schwammendingen eins zu eins vertreten und nicht links und rechts sie abschweifen und uns nicht scheuchen, auch bei schwierigen Entscheiden einfach unsere Geradlinigkeit beizubehalten, und das auf die Dauer zahlt sich das sicher aus.
Und dass die SVP auch in Schwammendingen von der Wahllokomotive Christoph Blocher profitiert hat, versteht sich ganz von selbst. Ein Jahr nach den Wahlen nun beteuern beide Parteien, sie hätten schon immer gewusst, wo der Bevölkerung in Schwammendingen der Schuh drücke. Beide behaupten, die Sorgen im Quartier ernst zu nehmen. Und beide sind sich einig, der Fluglärm, der hohe Ausländeranteil und die Sicherheit sind Themen, die in Schwammendingen bewegen. Nirgendwo sonst fürchteten sich die Menschen stärker vor Überfällen, Einbrüchen und Diebstählen. Gerade am Beispiel der Sicherheit wird deutlich, wie unterschiedlich die beiden Parteien funktionieren. Die SVP gibt diesen Ängsten Raum, formuliert die Probleme stets von Neuem, etwa an Veranstaltungen, die sich nicht nur an Parteimitglieder richten. Und auf die Frage, was denn zu tun wäre, fordert Lokalpolitiker Kurt Hüssi ganz simpel mehr Polizeipräsenz.
Was man müsste machen? Ja, vielleicht mehr Kontrolle von der Polizei, ja. Also wir müssen wieder einen Polizeiposten haben, der 24 Stunden besetzt ist. Das ist aber anscheinend nicht vorgesehen.
Die SP hingegen betont, dass das negative Sicherheitsgefühl im Quartier ein subjektives sei. Oder mit anderen Worten, der Ruf von Schwammendingen viel schlimmer sei als die Realität. Deshalb setze man auf Information, sagt Maya Buri, auch sie seit Jahren engagiert in der SP und im Quartier.
Die Bevölkerung, die ganz klar, ganz nahe Informationen haben und sich sicher fühlen. Und das kann man, indem man eben, dass der das schlechte Image abbaut, wo quasi etwas suggeriert, wo gar nicht ist, weil wir sind wirklich das sicherste Quartier in der ganzen Stadt Zürich.
Wer mit welchem Rezept in Zukunft punkten wird, entscheidet sich schon in 2 Jahren bei den kommunalen Wahlen. Die SVP ist zuversichtlich, dass sie ihre Stärke in Schwammendingen mindestens halten kann. Die SP hofft, dass sie den Abstand wieder verringern kann.
Politische Verschiebungen in Zürich-Schwammendingen, das war der Bericht von Sonja Schmidmeister. Von der Mikropolitik zur Makropolitik, nun zur Schweiz, 1 Jahr nach den Wahlen. Der Blick zurück von Lukas Schmutz.
Der Wahlsieg der SVP vor 1 Jahr hatte historische Qualität. Noch nie gab es im modernen Bundesstaat eine stärkere Partei. Auch die Niederlage der SP war historisch. Nie seit dem Ersten Weltkrieg hatte sie schlechter abgeschnitten. Und der Niedergang der bundesstaatlichen Gründerpartei FDP hatte seine Fortsetzung gefunden. Klar also, dass die Erwartung politischer Veränderung und Bewegung aufkeimte. Erst recht, als das Parlament einen guten Monat später Christoph Blocher abwählte und damit ein starkes Zeichen für eine konstruktivere Politkultur setzte. Doch wie zufällig dieser Akt zustande gekommen war, zeigte sich danach. Denn die Abwahlallianz konnte dem Nein zu Blocher inhaltlich nichts nachlegen. Sie ließ die gekränkte SVP weiter die Agenda bestimmen, obwohl diese nur noch den Rachefeldzug gegen Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf im Schilde führte. Damit wurde es Frühling in diesem ersten Jahr der Legislatur und an Neuem war gar nichts nachgewachsen. Schon gar nicht bei der FDP. Sie beschäftigte sich eisern mit sich selbst, suchte Geschlossenheit und einen neuen Namen, beides vergeblich. Und auch die ersten Erschütterungen der Finanzkrise bewegten die traditionelle Wirtschaftspartei nicht. Typisch dafür ist die Idee von FDP-Finanzminister Hans-Rudolf Merz, den Finanzplatz nämlich mit Steuerprivilegien für Hedgefonds zu stärken. Einzig SP-Chef Christian Löwra versuchte, ein neues Thema zu setzen, die Finanzkrise. Doch als das Echo selbst in der eigenen Partei kaum hörbar blieb, ging die SP zum Versuch über, der in der Opposition mittlerweile schwächelnden SVP das Sicherheitsthema streitig zu machen. Zum Streit kam es allerdings nur in der eigenen Partei. Mit dem massiven Volksnein zur SVP-Einbürgerungsinitiative erschien die Möglichkeit eines Klimawechsels nochmals über der politischen Landschaft. Die SVP hatte mit einem Kerngeschäft erstmals nur gerade die getreue eigene Wählerschaft erreicht. Doch den anderen Parteien fehlte noch immer die Kraft, mehr als nur Nein zu sagen und im Sommer eigene Akzente zu setzen. Mit der Verstrickung des zweiten verstoßenen SVP-Bundesrats Samuel Schmid im Fall Neef ging die Änderungserwartung ganz in Blockierung über. Schmids Führungsversagen öffnete der SVP ein neues Feld für Demontagepolitik und weil die Regierungsparteien Schmid aus Angst vor einer Vakanz im Bundesrat und der Rückkehr Blochers nicht fallen ließen, wurde die Affäre Neef Schmid mit der Sachpolitik verquickt. Ohne Rüstungsprogramm, aber mit Schmid wurde es Herbst. Nun schlug die Finanzkrise auch in der Schweiz voll durch und das Parlament wurde beim UBS-Rettungsplan vor vollendete Tatsachen gestellt. Dramatischer hätte sich nicht zeigen können, wie die Parteien auch das Thema Finanzkrise in diesem ersten Jahr verpasst hatten. Und die gewählten Parlamentarier stehen nun mit der Umstellung auf Winterzeit vor der bitteren Bilanz, dass sich die Swissair-Erfahrung in noch größerer Dimension wiederholt und die Erneuerungserwartung ganz gebotigt hat. Im politisch entscheidenden Moment nämlich, in dem die Notwendigkeit, die Rolle des Staates neu zu denken, mit Händen zu greifen ist, wurden sie alle ganz in eine triste Statistenrolle abgedrängt. Die Verlierer und die Sieger der Wahl.
Die Analyse von Lukas Schmutz. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Massimo Agostinis und für die Nachrichten Simon Loy. Am Mikrofon Martin Durer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.